SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Redaktionen der Berner Zeitung und des Bundes werden fusioniert. 20 Stellen werden gestrichen.
Wir fordern als Gewerkschaft Tamedia auf, diesen Abbau zu revidieren und wirklich auf ein Minimum zu reduzieren»,
sagt Stefanie von Aburg von der Mediengewerkschaft Syndicom und spricht von einem Einschnitt in die Medienvielfalt. Unter Donald Trump galt «America first». Wir zeigen auf, dass das auch bei Joe Biden gilt, auch bei den Impfstoffen. Und wir fragen, welche Folgen hat das für die Schweiz? Nur Schuldenerleichterungen können in der Corona-Krise vor dem Staatsbankrott retten. Eine Studie beweist erstmals, dass China die Umschuldung dieser armen Länder blockiert über Geheimhaltungsklauseln in den bilateralen Verträgen.
Die Schuldnerländer dürfen nicht Details zu diesen Krediten preisgeben oder sogar die Existenz der Kredite an die Öffentlichkeit geben,
sagt der Ökonom. Und Blick zurück aufs Jahr 2001, als das Tagesgespräch entstand. Heute zum Attentat von Zug. Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, der damals bei der Aufklärung des Attentats beteiligt war, sagt, das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Behörden hat sich damals für immer verändert.
Nähe probieren wir auch heute zu wahren, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber es ist sicher so, das Attentat hat einen Einfluss gehabt und das hat dazu geführt, dass der völlig unbeschwerte Umgang sich verändert hat, nicht nur im Kanton Zug.
Mehr dazu hier um eins. Im Rendezvous-Studio begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Es ist wie bei der Artenvielfalt in der Natur. Auch in der Medienlandschaft in der Schweiz geht die Vielfalt langsam aber sicher verloren. Die neueste Sparrunde findet bei der TX Group statt, dem größten privaten Medienhaus der Schweiz. Dort werden die Redaktionen der beiden Zeitungen in Bern, der Berner Zeitung und des Bunds, zusammengelegt. Eine Folge, 20 Stellen werden abgebaut. Raphael von Matt.
Das sogenannte Berner Modell ist am Ende. In den vergangenen gut 16 Jahren gab es in Bern mit der Berner Zeitung und dem Bund zwei Tageszeitungen des gleichen Verlages, die unabhängig voneinander über das Geschehen in der Stadt und im Kanton Bern berichteten. Doch nun werden die beiden Redaktionen auf Oktober zusammengelegt. 20 Vollzeitstellen gehen dadurch verloren, wie die TX Group bekannt gibt. Die Mediengewerkschaft Syndicom reagiert enttäuscht auf die Fusion, wie Vizepräsidentin Stefanie von Aburg sagt.
Es ist ein Schock, es ist drastisch und verheerend. Wir brauchen vielfältige Medien, wir brauchen verschiedene Stimmen, verschiedene Ansichten, um wirklich Medienvielfalt und eine öffentliche Debatte führen zu können.
Die Gewerkschaft fordert den Verlag auf, den Stellenabbau noch einmal zu überdenken. Als Marken wird es die Berner Zeitung und den Bund auch in Zukunft weitergeben. Beide Zeitungen werden weiter erscheinen. Allerdings werden alle Artikel von der gleichen Redaktion verfasst. Die Berner Zeitung und der Bund sollen ihre unterschiedliche Ausrichtung behalten. Der Bund ist stärker auf die Stadt ausgerichtet, die Berner Zeitung mehr auf die Region und den Sport. Die TX Group verspricht den Berner Leserinnen und Lesern weiterhin hohe journalistische Kompetenz. Doch durch die Zusammenlegung der Redaktionen in Bern geht ein weiteres Stück Medienvielfalt verloren.
Raphael von Matt. Studentinnen und Studenten in der Schweiz gelangen an den Bund, die Kantone und die Hochschulen mit einem Hilferuf. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Kevin Ghanes.
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften fordert unter anderem längere Stipendien, Prüfungen vor Ort und dass Online-Lehrveranstaltungen nicht kurzfristig auf Präsenzpflicht umgestellt werden. Sie bekräftigen auch ihre Forderung nach einem schweizweiten Nothilfefonds, bei dem alle Studierenden bis zu 5'000 Franken Hilfe beantragen können sollen. Die finanzielle Lage, der andauernde Online-Unterricht und die fehlende Perspektive würden die Studentinnen und Studenten sehr beschäftigen. Es gelte, Studienabbrüche aufgrund der Pandemie zu vermeiden, so der Verband. Wenn Bündner Schülerinnen und Schüler an ihrer Primarschule regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden, können sie im Gegenzug neu auf die Schutzmaske verzichten. Die Bündner Kantonsregierung hebt ab Montag die Maskenpflicht für 5. und 6. Klassen an Primarschulen auf, vorausgesetzt, die Schulen testen ihre Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche. Derzeit sei dies in rund 95% der Schulen der Fall, schreibt der Kanton. Die flächendeckenden Corona-Tests an den Schulen seien ein Erfolg. Sekundarschülerinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen müssten hingegen weiterhin eine Maske tragen. Die Stadt Zürich will rassistische Inschriften an historischen Gebäuden entfernen. Dabei geht es etwa um Hausnamen, die einen Bezug zum Kolonialismus oder Rassismus gegen Schwarze haben. Diese befinden sich mehrheitlich im Niederdorf. Die Stadtregierung hat entschieden, 3 rassistische Bezeichnungen an städtischen Liegenschaften werden noch in diesem Jahr beseitigt, darunter etwa der Hausname zum Mohrenkopf am Neumarkt 13. Der Stadtrat spricht von einem Teil der Stadtgeschichte, aber Rassismus dürfe nicht toleriert werden. Weiter will die Stadt auch auf private Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zugehen, um auch dort entsprechende Inschriften zu entfernen. Bei den kantonalen Parlamentswahlen im Wallis Anfang März hat es keinen Wahlbetrug gegeben. Zu diesem Schluss kommt die Walliser Staatsanwaltschaft. Die Gemeinde Brigg-Glis hatte nach den Wahlen eine Anzeige eingereicht. Die Staatsanwaltschaft sagt nun, eine Person habe zwar Wahlzettel für Bekannte ausgefüllt, aber diese seien damit einverstanden gewesen. Sie hätten der Person ihre Wahlunterlagen übergeben, nachdem sie den Stimmzettel unterschrieben hatten. Damit sei der Tatbestand des Wahlbetrugs nicht erfüllt. Der Bund unterstützt auch im nächsten Jahr Projekte gegen Extremismus und Radikalisierung. Er ruft Kantone, Gemeinden, Städte und Hochschulen auf, entsprechende Konzepte einzureichen. In den letzten 3 Jahren hat der Bund insgesamt 35 Projekte unterstützt. Im Rahmen eines Aktionsplans hat er für die Jahre 2018 bis 2023 5 Millionen Franken gesprochen. Wegen der Corona-Pandemie sind vergangenes Jahr kaum ausländische Touristinnen und Touristen auf das Jungfraujoch gereist. Das hatte Auswirkungen auf das Geschäft der Jungfraubahngruppe. Sie erlitt im Jahr 2020 erstmals in der Geschichte einen Verlust. Dieser betrug knapp 10 Millionen Franken. Dies nach einem Gewinn von mehr als 53 Millionen im Vorjahr. Noch rund 363.000 Besucherinnen und Besucher fanden den Weg aufs Jungfraujoch, 2/3 weniger als im Vorjahr. Das Tennisturnier French Open in Paris wird um eine Woche nach hinten verschoben, auf den 30. Mai. Das haben die Verantwortlichen mitgeteilt. So soll die Chance erhöht werden, dass die Spiele vor Publikum ausgetragen werden können. Jede Woche könne entscheidend sein. Und das Wetter heute Nachmittag ist es sonnig, vielerorts gar wolkenlos. Die Höchstwerte liegen im Norden um 9, im Süden bei 15 Grad. Morgen ist es im Norden trotz einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig bei 15 Grad, im Süden nur teilweise sonnig bei 12 Grad.
Immer wieder gibt es Meldungen, dass der bestellte Corona-Impfstoff nicht oder allenfalls verspätet eintrifft. In Deutschland sollen mehrere hunderttausend Dosen des US-Impfstoffs Moderna nicht wie erwartet Ende April geliefert werden. Der Grund dafür ist unklar. Bundeskanzlerin Merkel warf den USA bereits vor, die USA hätten quasi einen Exportstopp verhängt. Klar ist jedenfalls, dass in den USA eine beispiellose Impfkampagne läuft. Alle ab 16 Jahren sollen nächstens eine Covid-19-Impfung bekommen. Ich fragte vor der Sendung unseren US-Korrespondenten Matthias Kündig, ist etwas an diesem Vorwurf dran, der deutschen Kanzlerin, dass die USA den Impfstoff zurückhalten würden?
Nun, die US-Regierung, die behauptet, dass sie kein Exportverbot für Impfstoffe erlassen habe. Und das stimmt dem Buchstaben nach schon. Aber die Regierung hat mit den Herstellerfirmen Verträge abgeschlossen, die diese zwingen, zuerst die US-Bestellungen zu bedienen. Im Gegenzug haben die Impfstoffhersteller bevorzugten Zugang zu Ausgangsstoffen und zu Apparaten für die Produktion. Bisher haben die USA deshalb noch keine Impfungen ins Ausland geliefert, mit einer kleinen Ausnahme. Vor gut 2 Wochen gab das Weiße Haus bekannt, dass 2,5 Millionen AstraZeneca-Dosen an Mexiko geliefert würden. Dahinter steckt jedoch ziemlich sicher strategische Interessen, denn interessanterweise gab die mexikanische Regierung fast zeitgleich bekannt, dass sie die Südgrenze zu Guatemala schließt. Offiziell wegen der Pandemie, aber vermutlich wohl, um die Migration aus Zentralamerika zu stoppen, was natürlich ganz im Sinne der US-Regierung ist.
Neben diesen strategischen Interessen, also die Impfungen an den Nachbarn Mexiko und soweit ich weiß auch nach Kanada, horten also die USA diesen Impfstoff zumindest bis zum Sommer, wie man hören konnte. Was ist denn genau der Grund?
Ja, das ist vor allem ein innenpolitischer Grund, denn der Erfolg einer Präsidentschaft in den USA entscheidet sich in den ersten Wochen. Und die Bekämpfung der Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen, die haben deshalb für Joe Biden oberste Priorität. Er will möglichst rasch Erfolge vorweisen können. Und das ist ihm bisher gut gelungen, mit dem Corona-Hilfspaket zum Beispiel, aber eben vor allem auch mit großen Fortschritten beim Impfen. Ab übernächsten Montag können sich in den USA alle über 16 bereits impfen lassen und das kommt sehr gut an in der Bevölkerung, wo die Corona-Müdigkeit wie andernorts groß ist. Bidens Popularitätswerte sind denn auch beeindruckend. Selbst viele republikanische Wählerinnen und Wähler geben ihm für seine Corona-Politik gute Noten.
Das heißt, auf den Punkt gebracht, auch unter Joe Biden gilt eigentlich «America first».
Oh ja, auch wenn es bei Joe Biden etwas netter verpackt und etwas weniger provokativ daherkommt, gerade wenn es ums Impfen geht, gilt America first noch immer. Joe Biden hat den Kurs von Donald Trump sogar noch etwas verschärft, indem er den sogenannten Defense Production Act zu Hilfe genommen hat. Dieses Gesetz aus der Zeit des Koreakrieges gibt dem Präsidenten die Macht, privaten Firmen Vorschriften zu machen, wenn es um die nationale Sicherheit geht. Zum Beispiel eben bestimmte Produkte, in diesem Fall Impfstoffe, bevorzugt für die US-Regierung herzustellen. Biden konnte mit Hilfe dieses Gesetzes aber auch erreichen, dass die Pharmafirma Merck nun den Impfstoff des Konkurrenten Johnson & Johnson produzieren muss, was unter normalen Umständen sicher nicht passiert wäre.
Gibt es denn gar keine innenpolitische Kritik in den USA an dieser Haltung, an dieser jetzt aus europäischer Sicht vielleicht auch an dieser mangelnden Solidarität?
Ja, nicht in der breiten Öffentlichkeit. Es gibt nur vereinzelte Stimmen, die warnen, dass es langfristig nachteilig sein könnte, wenn die USA alle anderen eben warten lässt auf die Impfstoffe. Denn die US-Wirtschaft ist ja auf Absatzmärkte angewiesen. Und wenn die wirtschaftliche Situation in diesen Ländern wegen den fehlenden Impfungen noch immer desolat ist, dann leidet auch die Exportwirtschaft. Finanzministerin Janet Yellen hat diese Woche gerade darauf hingewiesen. Aber in der breiten Bevölkerung stößt man sich am derzeitigen Impfstoffüberfluss in den USA überhaupt nicht. Ich denke, dass im Gegenteil die Regierung von Joe Biden einen Sturm der Entrüstung auslösen würde, wenn in den USA produzierte Impfstoffe ins Ausland geliefert würden, solange sich noch nicht alle US-Bürgerinnen und Bürger haben impfen lassen können. Denn diese Impfstoffe wurden ja mit US-Steuergeldern entwickelt und produziert.
Sagt also unser US-Korrespondent Matthias Kündig. Welche Konsequenzen hat das jetzt für die Schweiz, wenn die USA zuerst für sich schauen? Fragen wir nach bei unserer Bundeshauskorrespondentin Priscilla Imboden. Sie haben gestern auch die Medienorientierung des BAG verfolgt. Wie sieht es denn aus? Kommen die versprochenen Lieferungen der US-Impfstoffe fristgerecht zu uns in die Schweiz?
Ja, diese Frage haben wir dem Bundesamt für Gesundheit BAG gestellt und es teilt schriftlich mit, der Bundesverwaltung seien, Zitat, zum heutigen Zeitpunkt keine formellen Exportrestriktionen seitens USA für die bestellten Impfstoffe bekannt. Also mehr nicht. Noch vorletzte Woche hat der Bundesrat gemeinsam mit Vertretern der Herstellerfirmen Moderna und Pfizer-BioNTech angekündigt, dass die kommenden 3 Monate viel mehr Impfstoff in die Schweiz geliefert werden soll. 8 Millionen Dosen insgesamt bis Ende Juni. Das ist viermal so viel wie in den ersten 3 Monaten dieses Jahres. Noch haben diese Lieferungen nicht begonnen, aber das Ziel bleibt weiterhin offiziell, dass bis Ende Juni alle, die geimpft werden wollen, eine erste Dosis Corona-Impfung erhalten sollen.
Sie sagen es offiziell. In Deutschland jedenfalls scheint es eine Verzögerung bei den Lieferungen zu geben. Und wie Reuters heute berichtet, führt die deutsche Regierung nun Gespräche mit dem Hersteller des russischen Impfstoffs, Sputnik. Ähnlich tönt es auch aus Österreich. Das lässt schon aufhorchen.
Ja, die Nachricht der Lieferverzögerungen aus Deutschland ist tatsächlich etwas beunruhigend, wenn es darum geht, das Impfziel in der Schweiz zu erreichen. Vor allem, weil es den Impfstoff von Moderna betrifft. Und die Schweizer Impfstrategie setzt im Moment am stärksten auf diesen Impfstoff ab. Gestern an der wöchentlichen Informationsveranstaltung sagte Patrick Mattis, Leiter Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit, nicht sehr viel auf die Frage, ob auch die Schweiz von Lieferschwierigkeiten betroffen sei, nämlich...
Wir gehen nicht davon aus, nein, im Moment.
Im Moment, sagt er, das heißt, dass vieles im Fluss ist. Die Firmen haben auf Anfragen noch nicht reagiert, aber soweit wir jetzt feststellen können, gibt es keine Anzeichen, dass der bestellte Impfstoff nicht wie geplant in die Schweiz geliefert wird. Ganz sicher wird es natürlich erst dann sein, wenn er da ist. Was den russischen Impfstoff Sputnik betrifft, der wurde nicht nach westlichen Standards getestet vor der Zulassung in Russland und war deshalb auch deshalb in der Schweiz bisher kein Thema.
Danke für diese Einordnungen, Priscilla Imboden. China wird schon lange verdächtigt, arme Länder in eine Schuldenfalle zu locken. Eine neue Studie, die 100 geheime Kreditverträge Chinas ausgewertet hat, bringt nun Licht ins Dunkel. Die Gewalt im britischen Teil Irlands treibt dem britischen Premier Schweißperlen auf die Stirn. Wir fragen unseren Korrespondenten in London, zu Recht? Dabei stehen ist nicht korrekt und störend. Gemeint ist stehen beim Paddeln auf dem See, auf dem Stand-up-Paddel. Die tierische Geschichte im Rendezvous kurz vor eins. Schon vor der Covid-Pandemie war die Hälfte der armen Länder sehr hoch verschuldet. Wegen der Corona-Maßnahmen droht jetzt Ländern wie Äthiopien oder dem Tschad die Staatspleite. Außer sie bekommen Schuldenerleichterungen. Dagegen stemmt sich jetzt aber China. China, inzwischen der größte bilaterale Kreditgeber der Welt, steht schon lange unter Verdacht, arme Länder in eine Schuldenfalle zu zwingen. Eine neue Studie versucht jetzt genau das zu belegen. Marin Peters.
Als Kreditgeber ist China inzwischen wichtiger als IWF und Weltbank zusammen.
Seit 2008 sehen wir, dass China die Kredite und Investitionen im Ausland, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, erheblich erhöht hat.
Sagt der Ökonom und Schuldenexperte Christoph Trebesch, Forschungsdirektor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Zentrales Instrument sei die neue Seidenstraßeninitiative.
Da werden also große Infrastrukturprojekte, große Ressourcen, Extraktionsprojekte zur Ölförderung, Kupferförderung in Entwicklungsländern finanziert. Und das sind kreditfinanzierte Projekte.
In vielen Ländern hätten sich inzwischen hohe chinesische Kreditberge aufgetürmt. Doch die Verträge und damit auch die Bedingungen der Kredite sind geheim. Oder waren es bisher, denn Christoph Trebesch hat zusammen mit einem internationalen Forscherteam erstmals Zugang zu 100 chinesischen Kreditverträgen mit 24 Ländern bekommen. Bei der Auswertung stießen die Forscher auf viele Gemeinsamkeiten.
Eines der zentralen Elemente, die sich in fast allen Verträgen, vor allem seit 2014, finden lässt, ist diese starke Geheimhaltungsklausel. Das heißt also, die Schuldnerländer dürfen nicht Details zu diesen Krediten preisgeben oder sogar die Existenz der Kredite an die Öffentlichkeit geben.
Die Schuldnerländer bekommen mit anderen Worten einen Maulkorb verpasst. Ihnen wird verboten, die Bedingungen der Kredite und der damit finanzierten Projekte offenzulegen und manchmal sogar die Existenz dieser Kredite selbst. Aus Sicht von Trebesch ist das problematisch. Einmal, weil am Ende die Steuerzahler der jeweiligen Länder für die Rückzahlung der Kredite aufkommen müssen, ohne die Verträge zu kennen. Zum anderen, weil auch andere Kreditgeber dadurch kaum Möglichkeit haben, die Bonität eines Landes zuverlässig einzuschätzen, was zum Beispiel Voraussetzung für neue Kredite ist. Doch nicht nur die Geheimhaltungsklausel sei heikel, sagt der Schuldenexperte.
Ein zweites sehr wichtiges Ergebnis ist, dass in diesen Verträgen ganz explizit drinsteht, dass sich China nicht gebunden fühlt an Umschuldungsbedingungen etwa des Pariser Clubs.
Dieser Pariser Club ist ein Zusammenschluss der wichtigsten Gläubigerländer. An ihn wenden sich Länder, die klamm sind. Wenn der Pariser Club mit einem Land einen Schuldenschnitt vereinbart, gilt der normalerweise für alle Gläubiger, private und staatliche. Alle bekommen den gleichen Deal. Das würde normalerweise auch für China gelten, nur China zieht nicht mit.
In den Verträgen von Chinas Staatsbanken steht explizit drin, dass man sich nicht an diese Norm gebunden fühlt. Man sieht sich also nicht gebunden an eine Regel, dass man denselben Deal wie alle anderen Gläubiger auch bekommt.
Stattdessen behält sich China die Möglichkeit vor, einen besseren Deal als alle anderen zu bekommen.
Also eine koordinierte Umschuldung über alle Gläubiger hinweg, das ist in diesen Verträgen nicht vorgesehen. China möchte Fall für Fall vorgehen und einzelne Deals mit einzelnen Regierungen abschließen und nicht bei einer koordinierten Umschuldungsaktion mitmachen. Das ist, was in den Verträgen steht.
Was die Auswertung der geheimen Kreditverträge außerdem zeigt, China lässt sich zusichern, dass seine Kredite vorrangig vor denen anderer Gläubiger zurückgezahlt werden. Auch der IWF behält sich das vor.
Das versetzt die Länder in eine schwierige Lage. Entweder sie verletzen die Verpflichtungen etwa gegenüber dem Pariser Club, der Weltbank oder dem IWF, oder sie verletzen die Pflichten gegenüber den chinesischen Geldgebern.
Das schafft Spannungen und erschwert die Umschuldungsverhandlungen, die angesichts der Corona-Krise viele arme Länder jetzt dringend bräuchten. Um eine neue Schuldenkrise wie in den 80er Jahren zu vermeiden, mahnt Weltbank-Chefökonomin Carmen Reinhardt, ebenfalls eine renommierte Schuldenexpertin, zügige Entschuldungsverhandlungen mit betroffenen Ländern an.
The need for speedy debt reduction is clearly there.
Aber ohne mehr Transparenz bei den Kreditverträgen werde das nicht funktionieren, befürchtet Reinhardt.
More transparency can increase the creditor coordination and speed things along.
Der Aufruf geht vor allem an China, die große, mächtige Unbekannte auf der internationalen Schuldenbühne. China hat zwar inzwischen mehr Transparenz zugesichert, doch was das genau heißt, auch das bleibt bislang im Dunkeln.
Maren Peters im Rendezvous. Die Zeit 1:09. Brandbomben, Steine und Feuerwerkskörper fliegen, ein Bus steht in Flammen, verletzte Polizisten und Jugendliche bewaffnet mit Stöcken. Bilder von Gewalt in Nordirland, nun schon 4 Tage hintereinander, lassen schlechte Erinnerungen hochkommen an den inneririschen Konflikt. Besorgt äußerte sich auch der britische Premier Boris Johnson, der mit seiner Unterschrift unter den Brexit-Vertrag den britischen Teil Irlands in eine schwierige Lage gebracht hat. Frage an unseren Großbritannien-Korrespondenten Patrick Wülser in London. Wogegen protestieren die vor allem jugendlichen Demonstranten eigentlich genau?
Es handelt sich um ein vielschichtiges, explosives Gemisch. Also zum einen sind es die Kollateralschäden des Brexit, aber ebenso die Folgen eines illegalen Begräbnisses. Einerseits sind die Jugendlichen enttäuscht. Sie fühlen sich von London verraten, weil der Brexit eine Grenze im eigenen Land geschaffen hat, nämlich in der Irischen See. Und dann eben das Begräbnis, das lieferte Zündstoff. Ein alter Irak-Kämpfer wurde mitten in der Pandemie begraben und an diesem Begräbnis haben 1500 Menschen teilgenommen, straffrei, darunter auch ranghohe Politikerinnen, während Normalsterbliche ihre Angehörigen nur mit 30 Leuten zusammen begraben durften an einer Trauerfeier. Und das ist alles ein bisschen viel in einem politisch aufgeladenen Umfeld, in dem bis vor gut 20 Jahren ein Bürgerkrieg herrschte.
Neben diesem Brexit-Thema und dem Begräbnis fragen wir uns hier, spielt möglicherweise in der jetzigen Situation auch der Umgang mit Corona eine Rolle?
Da bin ich überzeugt, wohl nicht jeder 13-jährige Jugendliche, der nun in Belfast Brandsätze wirft, hat das Nordirland-Protokoll im Detail im Kopf. Also ich bin nicht Soziologe, aber dass ausgerechnet die Jugendlichen auf die Straße gehen, ist wohl kein Zufall. Wir sehen das nun ganz in ganz Europa. Ausschreitungen, selbst in der Schweiz. Also die Jugend war ein Jahr eingesperrt, die Schulen waren geschlossen, normale soziale Kontakte unmöglich. Diese Wut und Frustration spielt sicher auch in Nordirland im Moment eine Rolle, dass es zu diesen Ausschreitungen seit 4 Tagen in jeder Nacht kommt.
Stichwort Nordirland und Brexit. Was merken die Menschen eigentlich jetzt davon? Wie wirkt sich das konkret, ganz konkret aus im Leben?
Es gibt ja jetzt eben diese Grenze mitten in der Irischen See, eine administrative Grenze, weil man eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern wollte. Und diese administrative Hürde führt zu Lieferengpässen und insbesondere also bei Agrarprodukten. Da gibt es leere Regale in Grossverteilen in Nordirland. Und es führt auch insbesondere auch zu Emotionen, besonders bei den Unionisten, also den britisch-freundlichen Protestanten. Aus ihrer Sicht ist ist diese Unzufriedenheit auch nachvollziehbar. Eine Grenze im eigenen Land, das ist nicht akzeptierbar für einen Patrioten, insbesondere weil Premierminister Johnson während dem Brexit, während den Verhandlungen immer versprochen hat, dass es genau eine solche Grenze nie geben wird.
Ja, eben, Nordirland war ja eh die Knacknuss im Brexit-Vertrag mit der EU und das wusste Premier Johnson ja eigentlich. Wie reagiert denn London in der jetzigen Situation?
Ja, zurzeit mit den üblichen Textbausteinen eines Politikers. Johnson ruft zur Ruhe und zum Dialog auf. Probleme müssen am Verhandlungstisch gelöst werden und nicht auf der Straße. Aber das sind schöne Worte, weil man Boris Johnson eben vorwirft, dass dieses Problem, diese Schwachstellen, diese Sollbruchstelle des Brexits in Irland eigentlich immer absehbar war. Und es war klar, dass diese Grenze in der Irischen See nicht akzeptiert ward. Und Johnson hat eigentlich Nordirland ziemlich offenen Auges in dieses politische Minenfeld manövriert, das wir jetzt erleben.
Danke für diese Einschätzung direkt aus London, Patrick Wilse. Der Entscheid zur Konzernverantwortungsinitiative im November war denkbar knapp. Eine hauchdünne Mehrheit der Stimmberechtigten sagte damals ja. Die Initiative scheiterte dann aber am Ständemeer. Es hagelte daraufhin Beschwerden bis ans Bundesgericht. Dieses hat jetzt entschieden und alle Klagen abgeschmettert. Bundesgerichtskorrespondentin Nicole Marti.
Für das größte Aufsehen hatte die Beschwerde von Jungfreisinnigen aus verschiedenen Kantonen gesorgt. Die Jungpolitiker störten sich am großen Engagement der Kirchen, die für die Konzernverantwortungsinitiative warben. Sie reichten darum vor der Abstimmung Beschwerde gegen die Kirchen ein. Das Bundesgericht hält nun fest, die Abstimmung sei ja bereits vorbei und die Initiative sei abgelehnt worden, trotz des Engagements der Kirchen. Dieses Engagement habe auf das Abstimmungsergebnis also keinen Einfluss gehabt. Und darum mag sich das Bundesgericht in seinem Entscheid auch nicht zur Frage äußern, ob sich die Kirchen grundsätzlich in den Abstimmungskampf einmischen durften. Diese Frage könne später einmal entschieden werden, dann, wenn ein solches Engagement den Ausgang der Abstimmung auch wirklich beeinflusst habe. In zwei weiteren Beschwerden beklagten sich Stimmberechtigte nach der Abstimmung einerseits darüber, dass das Ständemeer gegen die Grundprinzipien der Demokratie verstoße und andererseits über falsche Informationen von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Dazu sagt das Bundesgericht, man könne sich nicht erst dann wehren, wenn einem das Ergebnis nicht passe. Die Beschwerden nach der Abstimmung kämen zu spät. Das Bundesgericht ist in all seinen Entscheiden also nicht auf die Argumente der Gegner eingegangen. Die juristischen Diskussionen rund um die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative hat es mit seinen Entscheiden dennoch beendet.
Nicole Marti. Und kurz vor eins noch dies. Idylle auf den Schweizer Seen. Im Sommer kommen Schwimmerinnen dazu und immer öfter auch Stand-up-Paddler. Auf ihren Brettern paddeln sie friedlich stehend übers Wasser. Doch der Schein trügt, denn Vögel mögen Stand-up-Paddler offenbar gar nicht. Vogelschützerinnen setzen sich deshalb gegen diese neue Trendsportart ein. Der Kanton Solothurn präsentiert nun eine Lösung in diesem Streit. Er lässt die Paddler paddeln, zwingt sie aber in die Knie. Alex Moser.
Es ist schwer zu verstehen. In den beiden Aare-Vogelschutzgebieten vor und nach der Stadt Solothurn dürfen zwar Motorboote fahren, für die lautlosen Stand-up-Paddler gilt in diesen Gebieten seit letztem September jedoch ein Fahrverbot. Denn die Silhouette einer stehenden Person auf einem Brett erschreckt Vögel. Das Verbot sorgte für einen Aufschrei in der Schweizer SUP-Szene. Man befürchtete Verbote überall. Nun präsentiert Rolf Manser vom Solothurner Amt für Wald, Jagd und Fischerei eine Lösung.
In Diskussionen mit dem Bundesamt für Umwelt sind wir jetzt so verblieben, dass wir das Problem der Silhouette lösen können, indem wir den Leuten sagen, ihr dürft durchfahren im Sommer, aber nur sitzend oder kniend. Damit wird eigentlich das Problem dieser Silhouette sollte so gelöst werden können und wir haben die analogen Regelungen wie auch zu anderen Wasserfahrzeugen wie Ruderbooten oder Schlauchbooten.
Nun ist also Sit-Down-Paddling angesagt. Schwer verständlich ist das für die Stand-Up-Paddler. Für viele ist es schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb sie für Vögel ein Problem sein sollen. Daniel Reinhardt von Swiss Canoe kann deshalb mit diesem Lösungsansatz des Kantons Solothurn nicht allzu viel anfangen.
Wir stehen gerne, wenn wir auf einem Stand-up sind, wir sitzen gerne in einem Kanu. Wir möchten unsere Sportart so ausüben, wie wir sie ausüben sollten oder das Gerät auch vorhanden ist. Es sind effektiv aus unserer Sicht zu wenige Zahlen oder zu wenige Daten vorhanden, welche diesen Entscheid schlussendlich stützen.
Kritisiert wird, dass lediglich eine Studie aus Deutschland als Basis dient. Reinhard sagt aber auch, dass der Boom dieser Sportart dazu geführt habe, dass viele Leute, die diesen Sport ausüben, zu wenig informiert seien. Denn Rücksicht nehmen müsse man eben schon. Er will nun in erster Linie dafür sorgen, dass alle die Regeln kennen.
Wir sind dabei, dies auf einem informellen Weg und nicht auf einem Verbotsweg unter die Leute zu bringen.
Auf Informationen statt Bußen setzt auch der Kanton Solothurn. Mit einer Kampagne will man die Stand-up-Paddler sensibilisieren und ihnen aufzeigen, weshalb sie ein Problem sind für Vögel, sagt Rolf Manser vom Kanton Solothurn.
Und dann hoffen wir eigentlich auf die Eigenverantwortung. Ich denke, es muss auch jedem Suppler oder jeder Supplerin auch ein Interesse sein, dass diese Tierarten hier bleiben können, dass die Vögel hier bleiben können. Und da hoffen wir eigentlich darauf, auf Einsichtigkeit der Leute.
Hilfreich wäre dann wohl auch noch mehr Studienmaterial zur schwierigen Beziehung zwischen Stand-up-Paddlern und Vögeln. Damit könnte man für die Ängste der Vögel wohl noch mehr Verständnis aufbringen.
13 Uhr, das ist Zeit fürs Tagesgespräch im Rendezvous. Heute ein letztes Mal im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums der Sendung. Wir sprechen mit dem Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri, der 2001 bei der Aufklärung des Attentats im Zuger Parlament beteiligt war, mit einem spannenden Bezug zu heute. Zuerst aber die Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
In der Stadt Bern gibt es künftig nur noch eine einzige Tageszeitungsredaktion. Die Teams von Berner Zeitung und Bund werden zusammengelegt. Dabei verschwinden voraussichtlich 20 Vollzeitstellen. Die beiden Zeitungen sollen aber weiterhin als eigene Titel erscheinen. Bündner Primarschülerinnen und Schüler können neu auf die Schutzmaske verzichten, falls ihre Schule einmal pro Woche Corona-Tests macht. Das hat die Kantonsregierung entschieden. Aufgehoben wird die Maskenpflicht für die 5. und 6. Klasse. Vergangenes Jahr sind kaum ausländische Touristinnen und Touristen auf das Jungfraujoch gereist. Die Jungfraubahngruppe hat darum erstmals in der Geschichte einen Verlust gemacht von knapp 10 Millionen Franken. Im Vorjahr war es noch ein Gewinn von mehr als 53 Millionen gewesen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.